80. Der Hörgarten Digital der sommerlichen Musiktage Hitzacker 2025. 80 Jahre sommerliche Musiktage Hitzacker. 10 Jahre verantwortet von Oliver Wille, der in diesem Jahr 50 wird. Wie kann man dieses Jubiläum 2025 zu Ende gehen lassen? Mit einem typischen Hitzacker-Programm, herausragenden Werken, einer Mischung aus hintergründigem, überraschendem und vertrautem im neuen Gewand. Und was beinhaltet ein typisches Hitzacker-Programm sonst noch? Eine Verbeugung vor dem Publikum. Es durfte diesmal mitentscheiden, welche Komposition für Violine-Solo Caroline Wiedmann spielt. Die Vorgängerin von Oliver Wille kommt immer wieder gern zurück. Sie hat sich auch das Sextett von Erwin Schulhoff gewünscht. Eine Entdeckung für die meisten, mit einer Geschichte dahinter, die wir nicht aufhören dürfen zu erzählen. Den Schluss vom Schluss bildet das auf Festivals gern gespielte und so beliebte Meisterstück, das schon längere Zeit nicht erklungen ist in Hitzacker. Das Oktett, der Geniestreich des 16-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy, hier aber nicht aufgeführt von zwei Streichquartetten, sondern im Sinne des Leitmotivs 2025 von Musikerinnen und Musikern zweier Generationen. Caroline Wiedmann, Katharina Ländle-Wille, Oliver Wille, Lili Meyerla und Peter Bruns geben ihre reichen Erfahrungen an die Jüngeren weiter, an ihre Studentinnen, an Yukiko Uno, die unter anderem bei Caroline Wiedmann in Leipzig studiert hat und seit kurzem Mitglied des Gewandhausorchesters ist, an Marta Kunola, die inzwischen bei Nils Mönkemeyer studiert, und an Konstanze Pietschmann, eine Schülerin von Peter Bruns. Als Erwin Schulhoff sein Streichsextett komponierte 1924, konnte er noch nicht ahnen, welches Schicksal er zu erleiden haben würde. 1894 in Prag geboren, in eine sehr musikalische deutsch-jüdische Kaufmannsfamilie, war der Weg des Hochbegabten früh vorgezeichnet. Zehnjährig trat er ins Prager Konservatorium ein, studierte später unter anderem bei Max Reger in Leipzig, ging nach Köln. Er muss ein herausragender Pianist gewesen sein. Das Repertoire, das er spielte, war allerdings in seiner Kompromisslosigkeit nicht dazu angetan, große Säle zu füllen. Er setzte sich für Schönberg, Berg, Webern ein, die zweite Wiener Schule, stellte Kompositionen von Hindemith, Strawinsky, Skriabin vor. Hindemith spielte die zweite Bratsche bei der Uraufführung des Sextetts von Schulhoff im Rahmen der Donau-Eschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst, wie die Donau-Eschinger Musiktage damals noch hießen. Das Prager Zika-Quartett war dabei und am zweiten Cello der Bruder Hindemiths, Rudolf. Doch zwischen früh erkannter Hochbegabung und Uraufführung des Sextetts lag der Erste Weltkrieg. Schulhoff war Soldat gewesen. Die Erlebnisse stürzten ihn in eine tiefe Krise. Welche Werte galten denn noch? Der Dadaismus eines Georges Grosz inspirierte ihn in dieser Phase sehr und er verband diese Antikunst, dieses Bemühen, dem Unsinne den Sinn zu geben, mit Jazz. Das war damals eine Provokation. Was Schulhoff schuf, war aber keine Antikunst. Im Gegenteil, gerade das Streichsextett ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie er die so unterschiedlichen Strömungen seiner Zeit zu vereinen wusste. Jazz, Expressionismus, Neoklassizismus. Er verschmolz diese eigentlich schwer zu vereinbarenden Stile zu einer sehr persönlichen Sprache. Leicht hatte er es dadurch nicht. Er war deshalb 1923 nach Prag zurückgekehrt, arbeitete als Pianist am Rundfunk, um seinen Unterhalt zu sichern. Eine Lehrtätigkeit in Saarbrücken hatte zu sehr an seinen Nerven gezehrt. Erwin Schulhoff sollte dann einen ganz anderen Weg einschlagen. Er wandte sich dem Kommunismus zu, wurde sowjetischer Staatsbürger, komponierte eine Kantate, Manifest der Kommunistischen Partei im Sinne des sozialistischen Realismus, weg von der Avantgarde hin zur einfachen und monumentalen Musik für die Massen. Als Sowjetbürger hätte er den Nazis noch entgehen können, aber sobald der Hitler-Stalin-Pakt zur Makulatur wurde im Juni 1941 und die Deutschen Russland überfielen, gab es für Schulhoff kein Entkommen mehr. In mehrfacher Hinsicht. Denn auch die Tschechoslowakei war kein Zufluchtsort mehr. für einen Juden und Schöpfer sogenannter entarteter Musik. Er wartete vergeblich auf ein Visum für die Ausreise in die Sowjetunion. Noch im Juni 1941 wurde Erwin Schulhoff interniert und in die Festungsanlage Wülzburg in Bayern deportiert. Dort starb er am 18. August 1942 an Tuberkulose, 48 Jahre alt. Aus den Erinnerungen eines Mitgefangenen weiß man, dass Schulhoff im Lager nicht zur Arbeit gezwungen, aber schikaniert wurde. Unter anderem dem Geiger Gidon Kremer ist es zu verdanken, dass die Werke Schulhoffs aus den 1920er Jahren wiederentdeckt wurden. Auch in Hitzacker gab es zuletzt immer wieder Aufführungen. Das Sextett zeigt nur in der äußeren Form, dass Schulhoff Brahms gekannt hat. Auch Dvořáks Sextett und Schönbergs Verklärte Nacht haben ihn sicher inspiriert. Sein eigenes viersätziges Sextett aber steht am Ende als Unikum da. Schulhoff verarbeitet im ersten Satz die traumatischen Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg. Er lässt die Instrumente singen im zweiten Satz. Er baut volksmusikantische Elemente ein im dritten Satz und er stellt an das Ende ein ausdrucksvolles Adagio, weit entfernt von einem rauschenden Finale. Oliver Wille hat es im Gespräch gesagt. Er wollte unbedingt, dass Caroline Wiedmann solistisch auftritt zum Jubiläum. Er konnte sich aber nicht entscheiden, womit. Also durfte das Publikum sein Votum abgeben. Ergebnis: nahezu die Hälfte entschied sich für die Capricci von Salvatore Sciarrino. Caroline Wiedmann spielt aus Zeitgründen eine Auswahl. Geboren im April 1947 in Palermo, kann man Sciarrino keiner Schule zuordnen. Auch er ging seinen eigenen Weg in einer postseriellen Welt. Sein Fokus liegt auf der Erforschung des Klangs, sein Vokabular ist einzigartig. Seit den 1960er Jahren entwickelt Sciarrino diese Sprache immer weiter. Die Sei Capricci sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie er mit der Geige umgeht. Er komponierte sie Mitte der 1970er Jahre für Salvatore Accardo. Accardo spielte auch die Uraufführung. Sciarrino hat sich über die Stücke geäußert. Die Kompositionstechnik dieser Capricci entspringt einer Logik des Körpers. Als solche widersetzt sie sich wirkungsvoll jeder abstrakten Kompositionstechnik, und zwar jeder Methode, die über den Klang und den Akt seiner Hervorbringung hinausgeht. Sciarrino reizt die technischen Möglichkeiten aus, bezieht aber auch andere Parameter mit ein, wie den Rhythmus der Atmung des Interpreten. Die Stücke heißen nicht umsonst Capricci. Sciarrino komponiert nicht im luftleeren Raum, da gab es doch im 19. Jahrhundert schon mal einen, der gleich 24 Capricen komponiert hat, Paganini. Sciarrino versteht das Capriccio auch als virtuose, akrobatische Übung, sieht darin aber noch dazu eine grille oder launige Erfindung, die eine inspirierte Eingebung nachahmt. So komplex das am Ende bei ihm klingt, formal bietet Sciarrino Anker an zum Hören. Jede launige Erfindung kehrt wieder. In jedem für sich ganz eigenen Capriccio entstehen auf diese Weise musikalische Blöcke gegen Evolution und narrative Entfaltung der Zeit. Und am Ende schlägt Sciarrino noch einen Bogen zum Anfang, da schließt sich der Kreis eines abenteuerlich schwer zu spielenden Zyklus. Ein Teenager, der dem befreundeten Geigenlehrer etwas zum Geburtstag schenken möchte, so könnte man die Geschichte des furiosen Oktetts von Felix Mendelssohn Bartholdy auch erzählen. Wir befinden uns im Jahr 1825 in Berlin, in der Leipziger Straße 3. Heute tagt dort der Deutsche Bundesrat. Vor 200 Jahren stand an dieser Stelle ein Gartenpalais. Humboldt, E.T.A. Hoffmann, Hegel, Schleiermacher trafen sich bei den Mendelssohns zu den legendären Sonntagsmusiken. Und bei einer solchen erklang auch das Oktett S-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy zum ersten Mal. Welch geistreiche Atmosphäre dort herrschte, lässt sich nicht zuletzt ablesen an dem Motto für das Scherzo aus der Walpurgisnachtszene aus Goethes Faust. Wolkenflug und Nebelflor erhellen sich von oben, Luft im Laub und Wind im Rohr, und alles ist zerstoben. Felix Schwester Fanny hat diesen wichtigen Hinweis für das Leitthema geliefert. Sie schrieb: Das ganze Stück wird staccato und pianissimo vorgetragen. Die einzelnen Tremolando-Schauer, die leicht aufblitzenden Pralltriller, alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Ja, man möchte selbst einen Besenstiel zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu folgen. Am Schlusse flattert die erste Geige federleicht auf und alles ist zerstoben. Diese hinreißende Elfen- und Feenmusik quittierte der Lehrer Mendelssohns Karl Friedrich Zelter gegenüber dem Freund Goethe recht schlicht. Mein Felix fährt fort und ist fleißig. Er hat soeben ein Oktett für 8 obligate Instrumente vollendet, das Hand und Fuß hat. Na, immerhin. Und Mendelssohn rief herzu: Mein lieber Sohn, von heut ab bist du kein Junge mehr, von heute an bist du Gesell. Ich mache dich zum Gesellen im Namen Mozarts, im Namen Haydns und im Namen des alten Bach. Dieser Geselle hatte das erste große Oktett der Musikgeschichte komponiert, konnte seinen ersten großen Erfolg feiern. Das Oktett steht auf einer anderen Stufe als die Werke, die Mozart in diesem Alter geschrieben hat. Begleitend zur Veröffentlichung schrieb Mendelssohn: Dieses Oktett muss von allen Instrumenten im Stile eines symphonischen Orchesters gespielt werden. Der Mendelssohn-Forscher Larry Todd hat seine Fantasie schweifen lassen und das ganze Oktett als jugendliche Reaktion auf den Faust interpretiert. Als Wissenschaftler muss er betonen, dass dies ein rein spekulatives Unterfangen ist. Aber es hat was, sich vorzustellen, wie im Finale das Ringen um Gretchens Seele in Töne gefasst wird. In der Schlussszene, in der sie von Faust und Mephisto im Kerker besucht wird, deren Befreiungsangebote ausschlägt, in Erwartung ihrer Hinrichtung ihre Seele in Gottes Hand legt und himmlischer Vergebung teilhaftig wird. 80 im Hörgarten Digital. Text und Sprecherin Ralica Nikolov, eine Produktion der Sommerlichen Musiktage Hitzacker 2025.